NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. August 1831. Der englische Naturforscher Michael Faraday entdeckt die elektromagnetische Induktion.
Während ich durch den kalten Regen rannte, dachte ich über die Wärmeproduktion des Körpers nach und landete mitten in einer Pfütze. Dies Missgeschick brachte mich auf die Frage, welchen Widerstand Gegenstände im Wasser erfahren. Und als mich dann der kräftige Strahl eines Wasserspeiers traf, schwirrten mir bis zur Blackfriars Bridge nur noch Wurfparabeln von Geschossen durch den Kopf.
Michael Faraday heißt der junge Mann, der hier übermütig wie Gene Kelly durch den Londoner Regen tanzt. Eigentlich hat der 21-Jährige Buchbinder und Buchhändler gelernt. Tatsächlich liebt er nur die Naturwissenschaft.
Die Suche nach den Gesetzmäßigkeiten der Natur, das ist etwas, was ihn schon ganz früh fasziniert.
Ständig kreisen seine Gedanken um physikalische Themen. Er kann die Welt nur noch mit den Augen des Forschers sehen, des Forschers, der er werden möchte.
Die Biografie Faradays liest sich ja in vieler Hinsicht wie eine typische amerikanische vom Tellerwäscher zum Millionär-Biografie. Er kommt aus sehr einfachen Verhältnissen, hat kaum über Grundschulbildung hinaus eine weitere Bildung, also jedenfalls nicht formal, ist aber höchst interessiert und Autodidakt in sehr vielen Gebieten.
Professor Friedrich Steinle, Wissenschaftshistoriker und Faraday-Spezialist an der Technischen Universität Berlin.
Er verkehrt in Kreisen anderer Gleichgesinnter, die sich um die Naturwissenschaft der Zeit kümmern. Aber die Naturwissenschaft auch in London ist eine Angelegenheit reicher Leute. Und das ist natürlich ein Kreis, der Faraday eigentlich erstmal völlig unzugänglich ist.
Aber der 21-Jährige hat das Glück des Tüchtigen. 1812 bemerkt ein Kunde der Buchhandlung
Faradays hohes naturwissenschaftliches Interesse und schenkt ihm Eintrittskarten, die ansonsten völlig unerschwinglich für Faraday wären, für Vorlesungen von Humphrey Davy in der Royal Institution. Die ist ein privater Verein, um dem breiteren Volk die Wissenschaft nahezubringen. Eine Art Volkshochschule, wenn Sie so wollen.
Nur leider fürs Volk viel zu teuer. Allein die exklusiven Billets öffnen Faraday die Tore zu Davys Vorträgen, den letzten, die er halten wird. Doppeltes Glück also.
Davy, 12 Jahre älter, ist Faradays Vorbild. Vom Nobody hat er es zum weltberühmten Chemiker und Direktor der Royal Institution gebracht und zum Star der High Society. Die strömt in seine Vorträge, verzaubert von der poetischen Sprache und spektakulären Experimenten.
Faraday geht dahin, saugt die auf, transkribiert die Vorlesungen, also schreibt sie ins Reine, bindet sie und schickt sie an Davy, worauf Davy auf ihn aufmerksam wird. Und als in der Royal Institution die Stelle eines Laboratory Assistant frei wird, fällt dem Humphrey Davy jener junge Mann einem, der ihm doch diese schönen Ausarbeitungen gemacht hat, und er bietet ihm diese Stelle an. Gläschenputzer, Gläschenwäscher würden wir heute sagen, im chemischen Labor.
Ein Kollege hatte Davy genau das geraten.
Lass ihn doch Reagenzgläser säubern. Wenn er was taugt, wird er es machen. Lehnt er ab, taugt er zu gar nichts.
Und Faraday überzeugt. Vom Gläschenputzer wird er zum Gelehrten aufsteigen, von Davys Diener zum berühmten Dozenten.
Er kommt als Jugendlicher in dieses Labor Davys, arbeitet offenbar sehr gut für Davy, aber er bleibt eben nicht dabei. Faraday liest, was auch immer er nur da kann, arbeitet die chemischen Werke durch und er arbeitet sie auf die Art und Weise durch, dass er viele der Experimente nachvollzieht. Das heißt, er sucht sich selber autodidaktisch seinen Weg in ein riesiges Feld, das Feld der Chemie der Zeit.
Aber Davy öffnet dem jungen Talent nicht nur die Chemie, sondern auch die Welt. Von 1813 bis 1815 nimmt er Faraday als Mädchen für alles mit auf die damals übliche Grande Tour nach Frankreich und Italien. Nicht ungefährlich, England und Frankreich führen Krieg. Die englische Presse schimpft Davy Verräter, weil er von Napoleon Diplomatenpässe erhält. Die Naturwissenschaften sind dem Kaiser heilig. Doch das Politik- und Kriegschaos bei Napoleons Ende erzwingt schließlich die fluchtartige Rückkehr nach London. Den alliierten Sieg von Waterloo im Juni 1815 feiert Faraday schon als angehender Wissenschaftler.
Er hilft Davy bei der Sicherheitsgrubenlampe und neuen Stahllegierungen für die geradezu explodierende Industrie. Und er hält selbst Vorlesungen in Londons Naturwissenschaftlicher Gesellschaft, seine Schule als Redner. Dann das Jahr 1821. Faraday ist 29 Jahre alt.
1821 ist in Faradays Biografie zumindest in dreierlei Hinsicht ein ganz entscheidendes Jahr.
Erstens.
Er wird vom chemischen Assistenten eine Stufe höher befördert in der Royal Institution. Er bekommt eine größere Wohnung in der Royal Institution und kann damit heiraten, was er sicher schon länger vorhatte. An dieser persönlichen Stelle seines Lebens tritt eine viel größere Sicherheit ein als vorher. Das passiert auf anderem Felde auch.
Zweitens.
Er bekennt sich zu der sandemanischen Gemeinde, in der seine Eltern tätig und aktiv gewesen waren, in die er selber nun bewusst eintritt und sich zum Gemeindemitglied erklärt. Auch das ein für ihn sehr wichtiger Schritt der inneren Konsolidierung.
Aber nicht auch ein Widerspruch? Der Naturwissenschaftler als aktives Mitglied einer kleinen protestantischen Sekte, die ihr Leben am frühen Christentum und am Bibelwort ausrichtet? Faraday versöhnt Wissenschaft und Religion auf seine Weise. Der Glaube sagt ihm, wie er leben muss, Verstand und Experiment, wie er forschen muss, besonders in seinem neuen Themenfeld, das dritte Top-Ereignis.
Zum ersten Mal die Eröffnung eines ihm ganz genuinen Forschungsfeldes, nämlich des Elektromagnetismus.
Im Juli 1820 hört Faraday von der fantastischen Entdeckung des dänischen Physikers Christian Ørsted. Elektrischer Strom wirkt auf einer Magnetnadel. Nur Wochen danach verkündet der französische Physiker Ampère, elektrischer Strom produziert Magnetismus. Faraday ist elektrisiert. In diese rasante Entwicklung muss er einfach einsteigen. Und wieder hilft der Zufall.
Der entscheidende Anlass für ihn ist ja die Anfrage seines Freundes Richard Phillips, der ihn bittet, eine historische Übersicht zum Elektromagnetismus zusammenzustellen und zu veröffentlichen. Das passierte dann im Sommer 1821, also ein knappes Jahr, nachdem die Entdeckung bekannt geworden war und eben an sehr vielen Stellen in Europa dazu experimentiert worden war.
Der elektromagnetische Newcomer erobert sich die Welt der elektrischen Ströme und magnetischen Wirkungen natürlich auf seine Art und Weise.
Es wäre für ihn undenkbar, so einen Sketch zu schreiben, wenn er nicht die Experimente, über die er berichtet, sich deren vergewissert hätte. Und vergewissern heißt für ihn selber nachmachen. Und die allermeisten Experimente, über die er dann berichtet, die hat er tatsächlich dann im Labor der Royal Institution selber nachgemacht. Ein sehr großer Aufwand, aber ein Aufwand, mit dem sich Faraday in das ihm zunächst ja ganz fremde Feld überhaupt einarbeitet. Und ganz charakteristisch für Faraday eben experimentell.
Dabei findet er, das Kraftfeld eines stromführenden Drahtes
bewegt einen Magnetpol im Kreis um den Draht, solange der Strom fließt. Und ich habe nicht nur gezeigt, dass es diese Bewegung theoretisch gibt, sondern experimentell. Ich konnte einen Magnetpol um einen Draht kreisen lassen.
Der Brite hat elektrischen Strom in mechanische Drehbewegung verwandelt. Eine Sensation und ein ferner Vorläufer des Elektromotors. Umgehend veröffentlicht er seine Entdeckung. Er hat sich endgültig als Wissenschaftler etabliert.
Damit tritt er aus dem Schatten Davys ganz klar heraus, geht deutlich über Davy hinaus in einem Feld, in dem Davy nur relativ wenig getan hatte und gibt sich einen Namen als Forscher im Elektromagnetismus.
Und dieser Forscher vermutet in dem ganzen unerforschten Terrain einen weiteren Schatz.
Bisher hatten die Physiker mit elektrischem Strom Magnetismus erzeugt. Faraday ist sicher, Magnetismus kann umgekehrt auch Strom produzieren. Gottes wunderbare Schöpfung muss einfach symmetrisch sein. Ein deutscher Kollege glaubt dagegen.
Der Mann riecht die Wahrheit.
Nur finden kann er sie nicht. Noch nicht. Denn immer wieder halst ihm Davy, mittlerweile auch Präsident der Royal Society, lästige Auftragsarbeiten auf. Etwa die Entwicklung von optischem Glas für bessere Fernrohre und Teleskope. Das Vorbild Davy wird zum Ärgernis. Sogar als er 1825 Faraday die Leitung der Royal Institution übergibt.
Denn viel Arbeit. Die Institution schreibt chronisch rote Zahlen. Mit einer erfolgreichen Spendenkampagne saniert Faraday die Finanzen. Er startet die berühmten Freitagabendvorträge und die beliebten Weihnachtsvorlesungen für Kinder. Beide gibt es bis heute.
Und nicht selten schlüpft Faraday selbst in die Rolle des Entertainers, des Schamanen, der am großen U-förmigen Tisch mit den Bunsenbrennern wie am Lagerfeuer seinen Zuhörern die Wunder der Natur erklärt. Sozusagen ein Ranga Yogeshwar des 19. Jahrhunderts. Faradays Nachfolger und Biograf John Tyndall ist solche Magie nicht ganz geheuer.
Auch wenn man seinen Freitagabendvorträgen manchmal nur schwer folgen konnte, so zog er doch die Zuhörer derart in seinen Bann, dass sie im festen Glauben nach Hause gingen, nun alles über ein Thema zu wissen. Tatsächlich hatten sie sehr wenig begriffen.
Tyndall schaut auch hinter Faradays viel zitierte freundliche Sanftheit.
Hinter aller Liebenswürdigkeit und Güte brannte ein Vulkan. Doch seine Selbstdisziplin wandelte dies Feuer nutzloser Leidenschaft zur inneren Glut seiner Lebenskraft. Faraday hatte sich komplett unter Kontrolle. So eroberte er alle Herzen.
Seine Zukunft kann er erst selbst kontrollieren, nachdem Davy 1829 gestorben und die Glasentwicklung abgeschlossen ist. Sich wie Davy in öffentlichem Ruhm und Reichtum zu sonnen, widerstrebt ihm zutiefst. Er muss weiter forschen und endlich sein 10 Jahre altes Problem lösen.
Am 29. August 1831 startet er und hat auf Anhieb Erfolg. Auf einen Eisenring hat er 2 Spulen gewickelt. Durch die eine schickt er Strom und erzeugt Elektromagnetismus. Der breitet sich bis in die 2. Spule aus und da will er den induzierten Strom messen. Doch die Messnadel zuckt nur minimal beim Ein- und Ausschalten des Stroms. Faraday schüttelt den Kopf.
Und nimmt das als Herausforderung zu sagen, ich möchte, bevor ich diesen Effekt überhaupt veröffentliche, erstmal weitere Forschungen anstellen, um zu verstehen, wie das geht, im besten Fall gar ein Gesetz der Induktion formulieren.
Friedrich Steinle, Wissenschaftshistoriker an der TU Berlin.
Und so hält er denn seine spektakuläre Entdeckung fast für ein halbes Jahr lang völlig geheim. Er macht manchmal einem Freund eine Andeutung, ich habe was Dickes am Wickel, vielleicht ist es auch nichts Dickes, aber belässt dabei.
Bis er endlich versteht. Nur wenn sich die magnetischen Kraftlinien ändern, sich etwa beim Ein- und Ausschalten auf- bzw. abbauen, erzeugen sie elektrischen Strom. Aber auch, wenn sie ihre Position verändern, wie sein simpler, aber epochaler Versuch zeigt. Ein Magnetstab, schnell in eine Spule aus Draht geschoben und herausgezogen, produziert Stromstöße. Er hat mechanische Bewegung in elektrischen Strom verwandelt. Das Prinzip des Dynamo, die Umkehrung des Elektromotors. Die Ära der Elektrotechnik beginnt.
Ohne Faraday. Der studiert weiter seine Kraftlinien, sieht sie vor seinem geistigen Auge wie eine Realität. Die Schulphysik lächelt nur, denn Faraday kann seine Vision nicht in physikalische Formeln fassen. Ihm fehlt die nötige Mathematik. Heißt,
dass dieser Vorschlag von den Physikern der Zeit über 20 Jahre hinweg ignoriert wird.
Bis 1862 ein schottischer Physiker, James Clerk Maxwell, die Kraftlinien ernst nimmt und mit ihnen Magnetismus, Elektrizität und sogar das Licht in eine Theorie zusammenführt. Aber darüber kann sich Faraday nicht mehr recht freuen. Sein Gedächtnis lässt ihn im Stich. Er zieht sich aus Hörsaal und Labor zurück.
Sein Labortagebuch mit diesen durchnummerierten Experimenten hört, glaube ich, irgendwo mit der Nummer 25.000 und irgendwas auf. Das ist eine ungeheure Summe.
Michael Faraday stirbt mit 75 Jahren im Sommer 1867. Ein Staatsbegräbnis in der Westminster Abbey hatte er abgelehnt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an Michael Faraday, der am 29. August 1831 die elektromagnetische Induktion entdeckte. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.